Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Fliegen. Noch vor 10 Jahren war es mondän der Inbegriff zeitgemäßer Mobilität und Weltläufigkeit. Gesammelte Meilen waren Statussymbol, eine Umhängetasche der Lufthansa, ein Must-Have. Und heute?
Flugscham heißt Fliegskam auf Schwedisch. Und das heißt, du sollst dich schämen, wenn du fliegst und damit die Umwelt belastest.
Wir haben Stickoxide, wir haben Feinstaub, wir haben Menschen, die sterben vorzeitig. Das müssen wir ändern. Deswegen brauchen wir eine Wende.
Die Lustvielfliegerei muss eingedämmt werden.
Nach Argentinien rudere ich nicht, sondern wenn ich meine Familie besuche, dann fliege ich dahin. Das lässt sie nicht vermeiden.
Deswegen brauchen wir eine Kerosinbesteuerung.
Müssen wir also aufhören zu fliegen? Das ist heute unser Thema in der Streitkultur. Diskutieren möchte ich das mit Ulf Poschardt, Autor und Chefredakteur der Weltgruppe und Autofahrer aus Leidenschaft. Ich grüße Sie.
Hallo.
Und mit Harald Welzer, Sozialpsychologe, Direktor der Stiftung Futur 2 und Professor für Transformationsdesign an der Uni Flensburg. Hallo.
Hallo.
Wir haben in der Streitkultur, haben Sie beide erstmal eine knappe Minute Zeit, Ihren Standpunkt klarzumachen. Herr Poschardt, müssen wir aufhören zu fliegen?
Nein, ich glaube, grundsätzliche Verbote sind nicht hilfreich, aber ich fürchte, Sie haben mich vielleicht schräg gecastet, weil ich bin ein leidenschaftlicher Nichtflieger und ich finde Fliegen etwas extrem Unangenehmes und ich vermeide es, wo es geht und habe jetzt natürlich die beste Ausrede, indem ich sage, ich möchte meinen CO2-Footprint nicht vergrößern. Ich glaube, diesen wichtigen Gedanken, den die Future Kids angestoßen haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das Klima retten, ohne in eine Verbotsdiktatur zu kommen, finde ich sehr bemerkenswert. Und ich glaube, wir müssen uns existenzielle Fragen stellen, warum die Menschen so ein Bedürfnis nach Mobilität haben. Es gibt eine funktionale Mobilität. Ich glaube, ich habe da Cem Özdemir gehört, der natürlich nach Argentinien fliegt. Ich würde immer die Wette machen, dass ich weniger fliege als jeder grüne Politiker, den ich kenne. Möchte das aber nicht zum Argument machen, weil ich glaube, die müssen manchmal fliegen, sollen sie auch. Aber wir müssen uns Gedanken machen, was treibt eigentlich die Menschen dazu, Freitagnacht noch nach London zu fliegen, um dort 2 Espresso zu trinken, eine Oper zu sehen und dann wieder zurückzufliegen. Welche Bedürfnisse sind es und wie kriegen wir einen kulturellen Wandel hin, der dazu führt, dass es nicht mehr Mobilität dieser Art geben kann und muss, sondern weniger Mobilität. Und so scharf ich bin, wenn es darum geht, ein Tempolimit einzuführen, was ich vollkommen indiskutabel finde, so nachdenkenswert finde ich es, über CO2-Besteuerung nachzudenken. Ich bin da sehr dafür. Ich bin auch sehr dafür, dass das Fliegen nicht so günstig bleiben kann wie jetzt. Und ich bin aber viel grundlegender, glaube ich, ist die kulturelle Herausforderung, die wir haben, damit die Leute gar nicht erst immer das Bedürfnis haben, immer überall sofort hinzufliegen.
Herr Welzer, müssen wir aufhören zu fliegen?
Selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, wird es ja noch nichts nützen, weil ich kann bei Herrn Poschardt anknüpfen und sagen, diesen Kulturwandel, den sehen wir allenfalls in Spurenelementen und ich kann mir ja unheimlich viel wünschen, aber wenn wir Lebensstile haben, wenn wir auch gesellschaftspolitische Parameter haben, die so eingestellt sind, dass Menschen es für sinnvoll, für wünschenswert, für lebensförderlich halten, alles das zu machen, was ihnen von der Tourismusindustrie, von der Werbung und so weiter suggeriert wird, da muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen. Ja, und ich glaube, das ist eigentlich der zentrale Punkt, dass wir natürlich Lebensstile heute haben, die vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wären und mehr noch von vielen Menschen auch gar nicht als wünschenswert vorstellbar gewesen wären, wie ich auch glaube, dass vieles von dem, was heutige Mobilität ist, zwar als wünschenswert erscheint, wenn die Leute das machen, leiden sie aber drunter, weil es ja total ätzend ist. Also Fliegen ist ja ätzend. Das ist ja alles Niedertracht, was dort passiert in den Flugzeugen.
Was genau ist Niedertracht?
Naja, die Sicherheitskontrollen, dieses sich halb ausziehen vor anderen Menschen, das sich einzwängen in diese engen Sitze. Das ist ja nicht so, dass man wirklich, wenn man Leute fragen würde, Hand aufs Herz, macht ihnen das jetzt Spaß, würde doch niemand sagen, nee, das ist ja ganz toll, vielleicht habe ich mein ganzes Leben lang von geträumt. Aber das sind alles Fragen des kulturellen Wandels und das ist wirklich interessant, wie man den tatsächlich befördern könnte.
Ja, wann sind Sie denn das letzte Mal geflogen?
Ich bin tatsächlich vorgestern das letzte Mal geflogen. Deshalb rede ich ja auch so davon, dass es wirklich nichts Angenehmes ist, das zu tun.
Haben Sie sich geschämt?
Nee, ich schäme mich nicht. Ich kompensiere.
Wie?
Naja, Atmosphäre, das ist ja ganz einfach. Man gibt seine Flugstrecke an und Atmosphäre berechnet den Obolus, den man dafür zu entrichten hat, und investiert das dann in Aufforstungsprojekte und dergleichen.
Manche nennen das Ablasshandel.
Ja, ich weiß, dass das so genannt wird. Sozusagen diejenigen, die das, den Begriff Ablasshandel dann dafür verwenden, machen ja nicht mal das. Also ich finde es ganz interessant, dass es immerhin solche Kompensationsmöglichkeiten gibt, die angeboten werden, die im Fall von Atmosphäre auch prüfbar sind. Und damit rennen sie bei mir offene Türen ein, dass es das Problem nicht löst. Aber immerhin, wenn man denn fliegen muss oder will oder sonst was, sollte man ja wenigstens diese Möglichkeit noch nutzen. Und es ist einfach denunziatorisch zu sagen, das Ablasshandel ist ja besser, als es nicht zu tun.
Hm. Herr Borschert, wann sind Sie das letzte Mal geflogen?
Ich glaube, ich bin in dem Jahr zweimal geflogen und einmal hin nach Venedig und zurück. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Monat her.
Da wären Sie ja total auf der Linie von Dieter Janacek von den Grünen.
Absolut.
Der hat ja vorgeschlagen, es gibt nur noch Zertifikate für 3 Hin- und Rückflüge pro Jahr. Richtiger Vorschlag? Oder ist das auch schon Verbotskultur?
Ja, das ist ein super interessanter Punkt. Ich finde ja interessant, wie sich Habeck und auch die unglaublich kluge und charismatische Luisa Neubauer, wenn man sie fragt, ob ihr das dann so wollt, darum rumdrücken, weil damit macht man sich natürlich unbeliebt. Und ich glaube, das grüne Geschäftsmodell ist ja, dass man sich bei allen beliebt macht. All diese Fragen würde ich den Grünen gerne stellen. Es gibt keine überzeichnetere Aktie im politischen Betrieb als die Grünen. Und ja, was wollen sie? Ich kann mit einem Janacek-Vorschlag, kann ich mir gut vorstellen, kriege ich am Ende sogar Kohle raus. Wäre für mich ideal, könnte ich in Tankfüllungen fürs Auto investieren. Er hat eine Diskussion darüber angestoßen und ich wünsche mir von den Grünen neben diesem, wir wollen alle glücklich machen und dass es allen gut geht. Wir werden diesen ökologischen Transformationsprozess nicht hinbekommen, indem wir sozusagen wachsweich nur allen Möglichen alles Mögliche versprechen. So, Sie kennen, ich saß hier, als es um Thema Tempolimit geht, da bin ich sehr entschiedener Meinung, wenn man weiß, was für ein Witz der CO2-Faktor von Fahren über 200 ist, dann weiß man, dass das eine reine Symboldiskussion ist. Wenn es aber um die Grundsätzlichkeit des Mobilitätswandels geht, dann sprechen wir über einen grundlegenden Eingriff in die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben, Mobilität, wie wir auch das Wirtschaften verändern wollen. Und ich hätte ein paar Vorschläge als Liberaler. Ich glaube, wir bräuchten eine Steuersenkung für alle. Der Soli muss weg. Wir müssen den Spitzensteuersatz senken und dann eine ganz knallharte CO2-Verbrauchssteuer haben, indem man die Lenkungsfunktion von Besteuerung nutzt, um zu sagen, wenn das unser Hauptgoal ist, wir wollen die Klimakatastrophe vermeiden und wir nehmen ernst. Und ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt, was Freitag für Freitag in ganz Deutschland und weltweit von jungen Leuten da auf die Straße gebracht wird. Wir wollen dieses Anliegen ernst nehmen. Dann geht es jetzt darum zu sagen, welchen Preis hat das? Zu glauben, dass es keine soziale Härten gibt, ist Quatsch. Meine Frage an die Grünen ist, wollt ihr eine linke Partei sein, dann werdet ihr die Ökologie nicht hinbekommen. Dann endet es in Venezuela oder R2G oder Verstaatlichung. All dieser totale Unfug. Oder aber man sagt, wir wollen das machen entlang unserer Möglichkeiten einer hochdifferenzierten, komplexen Volkswirtschaft wie der deutschen und sagen, dann geht's nur mit einem liberalen Konzept. Ja, und die Grünen stehen jetzt aufgrund ihrer Stärke. Sie müssen das entscheiden. Wir werden soziale Härten haben. Es wird am Ende so sein, dass es Wohlhabendere besser geht, weil sie sich Dinge leisten können, die dann für andere nicht mehr zu greifen sind. Ich glaube, Grünen werden gut beraten, nicht den Weg R2G, Kevin Kühnert, Verstaatlichung, am Ende Maduro wollen wir alle nicht, sondern die Frage ist, wie kriegen wir einen Wandel hin, der all diese Kreativität in der Wirtschaft nutzt? Aber wir müssen dann ehrlich sein. Die Grünen müssen sagen, was heißt das? Und der Vorschlag von Janacek, den ich übrigens auch sehr schätze, es ist ein kluger Kopf mit guten Ideen, der macht mal deutlich, das könnte eine Größenordnung sein. Dann heißt es, ja, aber das trifft dann die und die und die. Irgendjemand wird es treffen. Dasselbe mit Mobilität. Ich bin dafür Maut. City-Maut. Wer in die Stadt reinfahren will, muss viel Geld zahlen. Ich bin dazu bereit, will das gerne machen. Wir sollten über Road-Pricing nachdenken. Wir sollten auch die CO2-Besteuerung auf unseren Konsum, gewisse Sachen,
Fleisch,
Butter, alles Mögliche. Wir müssen darüber nachdenken. Und ich glaube, wenn es nicht in einer Verbotsorgie enden soll und in so einer generellen Entmündigung, müssen wir den Menschen sagen, was steht denn da am Ende? Und ich habe am Anfang auf Fridays for Future eher so ein bisschen bescheuert reagiert, weil ich diese Panik mache und auch sozusagen diese kindische Rhetorik und sozusagen diese Art von Montessori-Kita-Feier-Kultur nicht richtig verstanden habe. Aber die interessante Frage, die gestellt wird, wie wollen wir künftig leben? Ich glaube, politische Ideologie haben die gar nicht so sehr, sondern sagen, wir wollen euch zeigen, es gibt eine andere Form von Leben mit dem Fahrrad, vegan und so weiter. Und das finde ich inspirierend. Und wir müssen sagen, ihr kriegt keine Verbote, sondern wir bieten euch möglicherweise ein gesünderes, ein besseres, ein nachhaltigeres, ein bewussteres Leben an, bewusster konsumieren. Und wenn ich dann am Ende meiner Ausführung bin, das Tragische zum Beispiel in der politischen Situation ist, dass die Liberalen Totalausfall sind in dieser Diskussion.
Den sie hätten überlassen.
Ja, auch beim FDP-Partei, der eine sagt, ich bin stolz, Schweineschnitzel zu essen, Klammer auf, Klammer zu, sieht man ihm an. Und der andere redet ernsthaft über Spargel. Ich meine, das kann nicht wahr sein. Die bürgerlichen Parteien hatten das alles, jetzt hat man den Grünen überlassen. Die wissen einfach nicht, sind wir eine bürgerliche Partei oder machen wir den ganzen Linksquark mit. Dann geht es einen Bach runter und ich erwarte von den Grünen klären, ich erwarte von Habeck, was kommt jetzt?
Herr Habeck ist leider nicht hier. Herr Welzer, kommen wir nochmal auf den Vorschlag von Dieter Janacek zurück. Finden Sie das gut?
Ja, ich finde das total super und ich finde es auch bezeichnend, welche Reaktionen das unmittelbar nach sich gezogen hat, weil dann stand in der Bild-Zeitung die nächste Gängelungsorgie und so weiter und so weiter. Aber er hat ja recht, also einfach zu sagen, und da stimme ich Herrn Poschert auch zu, einfach mal zu sagen, ganz ohne Kosten geht das eben nicht. Die Suggestion, die ja vorherrscht, gesamtgesellschaftlich durch alle Parteien hindurch, ist ja, dass man eine adäquate Reaktion auf die Probleme Klima. Und ich würde ergänzen, wir haben noch weitaus mehr ökologische Probleme als nur allein den Klimawandel, dass man die lösen könnte, indem alles so bleibt, wie es ist. Also diese große Lebenslüge, die übrigens, stimme ich auch zu, bis weit in die Grünen hineingeht, man kann diesen Wohlstand, man kann diesen Konsum, man kann diese Lebensstile der permanenten Steigerung und sowas erhalten und trotzdem super toll alles ökologisch hinkriegen und den Klimawandel auch noch bewältigen, das ist Bullshit. Und wenn Janicek sagt, nee, das geht nicht und es ist auch kein Menschenrecht, so viel zu fliegen, wie man will und wer das will, für den muss es halt mehr kosten, das spricht eine Wahrheit aus. Ja? Und ich glaube auch, dass die Fridays for Future auch mit ihrem Forderungskatalog, den sie in ihrer Presseerklärung vor einigen Wochen da hatten, die sprechen Wahrheiten aus. Und was ich interessant finde in der Debatte ist, dass wenn sowas ausgesprochen wird, dann fängt die Frankfurter Sonntagszeitung an, auszurechnen im Wirtschaftsteil, was das dann kosten würde. Und dann schlagen sie alle die Hände über den Kopf zusammen und oh Gott, da kostet ein Interkontinentalflug plötzlich 1000 Euro mehr, wenn wir realisieren wollen, was die machen. Und da muss man sagen, ja, in der Tat, das kostet dann 1000 Euro mehr. Und so ist das auch. Wenn man Gesellschaft modernisiert, modernisiert man das nicht im Win-Win, dass es allen Leuten gut und besser geht, sondern Modernisierung in der Gesellschaftsgeschichte ist immer so, dass bestimmte Leute Privilegien abgeben müssen oder wenn sie sie behalten, dann müssen sie halt mehr dafür bezahlen. Nee. Das ist very simple. Nur wir haben uns angewöhnt, aus komischen Gründen, immer so zu tun, dass niemand etwas verlieren darf. Und das ist natürlich Quatsch, weil die Probleme, will ich noch ergänzen, da bin ich etwas anderer Meinung. Ich finde das nicht Montessori-mäßig, was die Fridays for Future gesagt haben, sondern die sagen ja einen ganz zentralen Punkt. Und der kam in den bisherigen Lebenslügen auch nicht vor, dass wir es mit einer qualitativ anderen Entwicklung zu tun haben als bei anderen Krisenerscheinungen. Ja, es ist nicht so, dass wir hier eine Finanzkrise haben, die zu bewältigen wäre oder eine Krise der Automobilwirtschaft, sondern wir haben es mit einem säkularen Problem zu tun, was unsere Lebensverhältnisse verändert, so oder so. Und ich interpretiere Fridays for Futures als eine Aufforderung, diesen empirischen Sachverhalt.
Ästhetik. Ja, es ging eher um so eine etwas infantile Ästhetik, by the way. Ich verehre Montessori.
15 oder 16, was sollen die denn anderes haben als eine infantile Ästhetik?
Naja, also
die Grünen haben eine Mittelstandsästhetik, die ist wie eine Rama-Reklame. Also da sind
mir Letter. Ich bin da ganz bei Ihnen. Mir ging es eher um so eine Ästhetik, aber ich habe das ja verstanden. Ich glaube, das, was Sie gesagt haben, ist richtig nur, und das ist jetzt eine Frage, wie wir mit dem Framing weitermachen. Der Verzicht ist das eine. Aber der interessante Moment eigentlich für eine aufgeklärte Wohlstandsgesellschaft ist, wenn lebensweltlich deutlich wird, dass es ein Gewinn ist.
Genau.
Und ich glaube...
Wird das zu wenig klar gemacht
momentan? Ja, absolut.
Von wem wird das nicht klar gemacht?
Von allen. Ich glaube, das Elend der Grünen und der sie tragenden protestantischen Kirchen und dieser furchtbaren NGOs und all diesem Schmodder drumherum ist, erkennt man in den Mundwinkel und Magenfalten ihrer Vordenker und Vorkömmler sozusagen.
Aber da sind wir doch in den 80ern. Das ist doch nicht mehr so.
Doch, es ist so. Die erste Frontlinie, Ska Keller und so weiter, sieht super aus. Das ist eine Instagram-Partei. Der Erfolg der Grünen ist 60% Instagram, 40% Politik. Und man sitzt auf diesem Hauptthema. Insofern totales Esse. Die Grünen haben die beste Kampagne. Die machen gerade einen super Job politisch. Ist es ein vollkommen, wie Slavoj Žižek sagen würde, ein leerer Container, da kann man jetzt alles reinschmeißen und dann kommt alles raus. Da kann man sich rausnehmen, schreibt grün drauf und kann alles Platz finden.
Aber Herr Welzer, sehen Sie das auch so?
Ich weiß, nein, aber ich finde es auch ein bisschen verengt, dass wir jetzt die ganze Zeit Grünen-Bashing machen.
Machen wir doch gut.
Weil wir haben viel daran zu kritisieren, aber immerhin sind es ja die einzigen, die wenigstens dieses Thema, sagen wir mal, symbolisch ernst nehmen, während erwähnte FDP, CDU, CSU
die
oder so.
Die kommen jetzt ganz groß.
Die kommen jetzt ganz groß rüber. Genau.
Bei dem Thema.
AKK und so.
Ganz Klammer super lacht, Sache. Ausrufezeichen, ja. Klammer zu.
Also insofern sollten wir uns mal ein bisschen von den Grünen abwenden, glaube ich, und die Frage tatsächlich nochmal ernst nehmen. Ich sehe das nämlich auch so. Es ist ein ganz großer Fehler, Lebensstilveränderungen oder auch Veränderungen von Wirtschaftsweisen und sonst was immer mit Verzicht zu assoziieren, sondern ich glaube das auch, dass das ein Gewinn ist. Deshalb nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den ich vorhin hatte. Ich meine schon, dass Menschen sich unfassbar viel antun durch Konsum. Wir wissen inzwischen, dass Menschen mehr Zeit mit Konsumentscheidungen verbringen als mit dem Konsumieren selber. Wir wissen, was in den Kleiderschränken hängt, was nie getragen wurde. Wir wissen, und ich schwöre, dass das so ist, dass Leute, die Christmas Shopping in New York machen und sich in die Holzklasse in ein Flugzeug setzen, um 2 Tage sinnlos durch die Fifth Avenue zu latschen oder sonst was, es hassen. Aber sie glauben, das wird von ihnen erwartet, dass sie das tun. Genauso wie auf irgendwelche sinnlosen Kreuzfahrtschiffe zu gehen und mit 5000 anderen Menschen im Speisesaal zu sitzen, wie bei KDF-Fahrten oder sowas. Das ist ja alles Bullshit. Aber es ist ein Lebensstil, der wird gewissermaßen 24 Stunden lang eingehämmert und es funktioniert. Und deshalb würde ich sagen, und da wären wir beim Thema Auto und Stadt und sowas, dass wenn wir das Ding umdrehen und sagen, lasst uns doch darüber sprechen, wie wir Lebensqualität verbessern.
Ja.
Ja, wie wir Staus abschaffen, wie wir Lärmbelästigung, wie wir Freiheiten vergrößern, wie wir Kommunikationsmöglichkeiten, Begegnungsqualität und sonst was verbessern, ja, dann haben wir einen ganz anderen Punkt. Und das ist das absolute Manko, quer durch die Parteien, übrigens auch quer durch die Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, dass man seit 30 Jahren spätestens aufgehört hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie soll denn eigentlich die Gesellschaft der Zukunft aussehen. Ja? Und die Gesellschaft der Zukunft kann natürlich nur aussehen, also ich finde ja vieles von dem, was wir jetzt haben, wahnsinnig gut, aber man wird es nur erhalten können, wenn man einen zentralen Faktor verändert, nämlich nicht mehr mit der gnadenlosen Umweltzerstörung und dem Weltverbrauch, der Weltverbrauchssteigerung. Das kann man nicht fortsetzen. Ja. Und die Entwicklungsaufgabe 21. Jahrhundert ist exakt das, Freiheit, Demokratie, Handlungsspielräume aufrechtzuerhalten, aber das auf der Basis von einem anderen Naturverhältnis. So, und das ist nicht Verzicht, das ist so ein geiles Projekt.
Diesen Punkt, wenn man den mal so festhalten kann, und dann glaube ich, und da habe ich zuletzt auch drüber geschrieben, unter der etwas ketzerischen Überschrift Ferraris for Future, muss man sich auch von so alten Feindbildern trennen. Ich glaube, es gibt super differenzierte Warnungen, es gibt die vor allem Fahrradfahrenden Vegetarier, die trotzdem gerne einen Sportwagen fahren und deren CO2-Bilanz, auch weil sie nicht gerne fliegen, möglicherweise besser ist als derjenige, der ein großer Aktivist in der Richtung ist. Ich glaube, wenn wir eine Diskussion darüber führen, wie wollen wir eigentlich leben, dann kommt es darauf an, welche lebensweltlichen Avantgarden sind in der Lage, das so zu transportieren, dass es Spaß macht und dass es verführerisch ist. Im Grunde genommen, und dann ist meine letzte Referenz an diese Freitagsbewegung, sind die mehr als eine politische Kategorie, die sie auf jeden Fall geworden sind, auch ein Role Model für das, was passieren will. Das sieht ja auch gut aus. Also man guckt sich diese Videos an und man sieht.
Aber wird das Bestand haben?
Ich glaube ja, weil diese Umbrüche, die stehen ja längst auch für eine Subkultur und Milieu. Ich sehe es bei mir in der nicht gerade linksradikalen Weltgruppe. Die meisten meiner Redakteure, die fahren mit dem Fahrrad in die Arbeit. Wir haben Leute, die mit dem Fahrrad und Anhänger ihre Kinder bei uns in die Kita bringen. Das ist längst schon weiter. Ich glaube, dass die Gesellschaft zumindest in den urbanen Rollman eigentlich schon ready ist für den nächsten Schritt.
Glaube ich
und
auch.
Ich glaube, wir müssen jetzt Angebote machen und weg von den Feindbildern. Lass die Sportwagenfahrer in die Stadt reinfahren, dass sie dafür viel zahlen.
Porsche hat einfach neurotisiert, was das Thema angeht.
Nein, ich glaube, das ist keine Neurose. Ich sage einfach nur, ich stehe pass pro toto für eine Differenz, die man einsammeln kann, um das Ganze zu befeuern. Oder wenn man sich da verkämpft, dann geht es nicht weiter.
Also ist die Gesellschaft weiter als die Politik, Herr Welzer?
Aber absolut. Und zwar generationsspezifisch. Ja? Also da würde ich absolut zustimmen, das ist kein Zufall. Und das ist ja eine interessante Situation, dass wir eine Gegenwart haben, in der Kinder rationaler sind als Erwachsene. Ja, also weil diese Zentralerkenntnis...
Sie fühlen es mehr, ob es rationaler ist, weiß ich jetzt nicht.
Aber der schlichte Sachverhalt, dass man die Befunde der Klimaforschung bitteschön ernst zu nehmen hat, das ist ein ausgesprochen rationales Argument. Und auf der Ebene bewegen sie sich ja auch, ja, während sozusagen die ganze Erwachsenenwelt sich in einem illusionären Raum aufhält und sich wechselseitig vorbetet, dass alles so weitergehen kann.
Auch die politische Welt,
sagen wir. Auch die politische Welt, ja. Ich meine, man muss sich doch mal, hätten wir jetzt einen Dissens... sicherlich anhören, dass Wachstum nach wie vor gewissermaßen das Heils, die Heilsformel für alles ist.
Was absolut. Ohne Wachstum wird das alles nicht funktionieren.
Ja, das ist natürlich Quatsch.
Das ist kein Quatsch.
Aber das wird, wie wir jetzt gerade live hören, sozusagen immer vorgetragen. Und wir haben natürlich einen fundamentalen Widerspruch, wenn wir sagen, wir brauchen auf der einen Seite Wachstum und auf der anderen Seite müssen wir Wirtschaftsformen und Lebensstile haben, die nicht den Umweltverbrauch und den Weltverbrauch pausenlos erhöhen. Das ist ein Widerspruch in sich selber.
Nö, ist es nicht.
Aber wir waren ja gerade bei diesem Punkt, wo kommen denn eigentlich diese Lebensstilveränderungen her? Wir haben gehört, die kommen aus der Redaktion der Welt. Sonst sind sie aber leider nicht besonders publik. Die Fußballer sind nach wie vor wie Günther Netzer in seligen Zeiten mit seinem geilen Ferrari, fahren die irgendwelche Lamborghinis und sonst was.
Herrlich.
Ja, aber der Punkt ist, wir haben überhaupt keine Rollenmodelle für andere Lebensstile. Wenn Sie danach suchen, wenn Sie irgendwelche Schauspielerinnen oder andere Celebrities haben wollen, um einen anderen Lebensstil in irgendeiner Weise auch zu personifizieren, stehen Sie total auf dem Schlauch.
Gibt es da nur Greta Thunberg?
Das ist jetzt aber wirklich ein Gegenmodell. Aber wir haben das einfach nicht. Niemand steht dafür. Es gibt aber unfassbar viele, die dafür stehen, dass man einfach, je mehr man konsumiert, desto toller ist es.
Da hat er recht. Es gibt da zu wenig Rollenmodelle. Ich finde, in diese Lücke ist Thunberg und ist auch Neubauer eingestiegen. Und man sieht ja auch an dem medialen Erfolg, dass da eine große Lücke ist. Ich bin sehr gespannt. Diese Schauspielerinnen und delfinschwimmenden Fotomodelle und sowas gibt's alles. Die Frage ist, wird das besetzt von den richtigen Leuten, die das auch sozusagen intellektuell ausdeuten können? Oder, und das ist ja dann ein bisschen unser Job, Sie mit dem, was Sie mit Ihrer Stiftung machen und als Professor, ich kann es nur versuchen, bei uns Breites zu diskutieren. Unsere Aufgabe wird sein, also zumindest meine Vorstellung, Wachstum, Freiheit und trotzdem bewussteres Konsumieren. Und auf die Challenge lasse ich mich ein und wir haben nächste Woche eine Ausgabe, die ich zusammen mit dem CEO von VW, dem Herbert Diess, mache. Da haben wir ein großes Gespräch, also ein seitenlanges zwischen Habeck und Diess. Diskutieren wir diese Themen, weil was ich nicht mehr hören kann, sind diese endlosen, dummen, schwachsinnigen Diskussionen um Symbolpolitik. Stichwort Tempolimit oder wollen wir darüber...
Tempolimit, ja, nicht neurotisiert.
Nee, das ist nicht neurotisiert. Wir können auch andere Beispiele nehmen. Ich sage einfach, ich möchte eine Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, die progressiver ist, in der es ein gesünderes und bewussteres Leben gibt. Und in diese Diskussion müssen wir tiefer einsteigen. Wir probieren das nächste Woche. Ich finde Future 2, um mal Werbung für ein Nicht-Projekt...
Future 2.
Ich finde das auch wunderbar. Ich lese das gerne. Warum? Weil anders als diese Apokalyptik der Kinder ist es gut gelaunt. Wie war der Titel von der letzten Ausgabe? Alles wird gut.
Alles wird gut.
So. Hm. Und das ist die richtige Haltung. Und wenn wir uns alle...
Aber wird denn alles gut? Haben wir in fünf Jahren eine CO2-Steuer und werden wir weniger fliegen?
Also das finde ich, an dem Punkt würde ich auch gerne mal einhaken. Das ist eine der ganz großen Probleme der Kommunikation dieser Thematiken. Ja, wie gehen wir mit Klimawandel, wie gehen wir mit anderen ökologischen Problemen um? Diese Apokalypse-Rhetorik, ist das politisch idiotisch, was man überhaupt machen kann.
Herr Welzer, wir sind am Ende unserer Diskussion. Haben wir in 5 Jahren eine CO2-Steuer und werden die Deutschen dann weniger fliegen?
Ja.
Ich würde sagen, hoffentlich haben wir eine. Ich hoffe nicht, dass es mit R2G im Abgrund endet. Also eine vernünftige, kluge Jamaika, ökologisch-liberale Politik könnte das rupfen, ja.
Und damit sind wir am Ende unserer Streitkultur. Müssen wir aufhören zu fliegen? Das war heute unser Thema. Diskutiert haben Ulf Poschert, Chefredakteur der Weltgruppe, und der Soziologe Harald Welzer. Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Gerne.
Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.